Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, schön, wieder einmal hier zu sein. Es ist in diesem Jahr nicht das letzte Mal. Wenn Rainer wieder Urlaub hat, komme ich noch einmal. Irgendwo im Herbst wird das dann sein. Schön, auch hier im Haus zu sein und das noch einmal wieder zu erleben, was wir damals auch Gutes schaffen konnten. Ich muss zunächst einmal sagen, dass ich bei der Lesung, die Helmut vorgelesen hat, einen Vers vergessen habe anzugeben. Ein Vers mehr hätte es sein müssen dabei, aber da kannst du nichts dafür. Das ist dann alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das hätte schön gepasst, weil es geht ja heute, ihr merkt das an den Liedern, nur um das Lob Gottes. Das hat mich ein bisschen in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Ich habe in den letzten Monaten schon die Psalmen für mich wieder so ein bisschen neu in den Blick genommen und vieles daran für mich wieder ganz neu entdeckt. Und das kam so. Wir haben in der Passionszeit bei uns in der Gemeinde eine 40-Tage-Aktion gehalten, die hat nur 31 Tage gedauert, weil das Buch nicht mehr Lektionen hatte als 31. Und das ist das Buch von Adam Hamilton, Gegen die Angst. Hamilton ist ein methodistischer Pastor, sehr bekannter methodistischer Pastor aus den USA. Und dieses Buch, der Buchtitel trifft es eigentlich nicht ganz, worum es geht. Es sind Worte der Hoffnung in unsicheren Zeiten, so heißt der Untertitel. Und die haben wir, diese unsicheren Zeiten. Und solche Worte der Hoffnung, die brauchen wir dafür. An einer Stelle hat Hamilton erzählt, dass er wieder angefangen hat, die Psalmen zu lesen, so oft wie es geht. Manchmal täglich, dann ist mal wieder ein bisschen Abstand, aber er versucht, die Psalmen zu lesen. Und er hat sich ein kleines Notizbuch angeschafft, in das er dann, wenn er gelesen hat, einen Vers, einen Gedanken daraus, manchmal einen Gedanken dazu aufschreibt. Das habe ich auch gemacht. So ein kleines Notizbuch, das jetzt bei meiner Bibel auf dem Schreibtisch liegt. Und immer wenn ich einen Psalm gelesen habe, dann notiere ich mir einen Gedanken, einen Vers daraus. Ich entdecke in den Psalmen vieles, das ich schon kenne. Natürlich kenne. Sicher, wir haben die Bibel vielleicht, viele von uns, schon mal versucht, ganz durchzulesen. Auf jeden Fall die Psalmen, die kommen einem doch irgendwie bekannt vor. Von Psalm 23, den man auswendig kann, bis zu einzelnen Versen, die wir dann auswendig noch können. Manches ist aber auch so, dass ich denke, das hast du noch nie gehört. Obwohl ich es ganz sicher schon mal gelesen habe, ist mir das völlig fremd, was da steht. Manchmal stört mich einfach, dass so oft von den Feinden geredet wird. Wer soll das sein, die Feinde? Und dass so oft auch Gott darum gebeten wird, er möge doch diese Feinde vernichten. Das passt mir gar nicht, wenn das doch häufiger dort vorkommt. Mir gefällt an den Psalmen aber auch dieses Wechselspiel, dass immer wieder die Klage vorkommt, Menschen das vor Gott aussprechen, was sie bewegt und was auch belastend für sie ist, und dass dann doch auch wieder das Lob Gottes ganz groß wird. Irgendwie kommt es mir so vor, dass die Psalmen mitten aus dem Leben gegriffen sind und dass die Menschen, die diese Worte einmal aufgeschrieben haben, die sie dann in Gottesdiensten oft ja gesungen, gebetet, gehört haben, dass sie doch ganz nah auch dran sind an Gott. Psalm 92. Die ersten 5 Verse lese ich uns daraus einmal. Ein Psalm, ein Lied für den Sabbattag. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen, auf dem Psalter mit 10 Saiten, auf der Harfe und zum Klang der Zither. Denn du, Herr, lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Wie komme ich zu diesem Psalm? Natürlich, weil ich irgendwann beim Lesen auch darauf gestoßen bin und es hat mich irgendwie berührt, mich angesprochen und dann habe ich weiter darüber nachgedacht, was mag das heißen, was mag das bedeuten, wenn wir Gott loben sollen, wenn wir in diesen Jubel eigentlich mit einstimmen dürfen, wo dann doch ganz klar noch einmal gesagt wird, das ist eine köstliche Sache, Gott zu loben. Und das ist etwas ganz Wunderbares, wenn wir fröhlich singen von dem, was Gott auch für uns getan hat. Ich habe natürlich geguckt, kommt dieser Psalm irgendwo sonst in unseren Gottesdienstordnungen einmal vor. Und dann habe ich entdeckt, dass er in der dann natürlich evangelisch-lutherischen Gottesdienstordnung, in den Vorschlägen für die Sonntage, dass er dazu den Halleluja-Versen vorkommt. Das ist mir vorhin beim Singen aufgefallen, hatte ich gar nicht beim Lesen und Raussuchen gar nicht gemerkt. Im ersten Lied haben wir schon am Schluss immer Halleluja gesungen. Das ist es eigentlich, worum es heute dann geht. Das sind nun keine Gottesdienstordnungen, die Kirchen für sich entdecken und für sich festlegen, sondern das sind uralte Ordnungen in Gottesdiensten, dass dort Halleluja gesagt und gesungen wurde. Gelesen mit Worten, wie wir das heute hören, oder oft genug auch mit Liedern, die dieses Wort Halleluja aufnehmen. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja, das ist ja irgendwie lutherisch in der Gottesdienstordnung, dass wir da Halleluja-Worte haben, die gelesen oder gesungen werden, aber ganz so ist das nicht. In den evangelischen Gottesdiensten kommt das Halleluja oftmals vor dem Evangelium, man sich darauf einstellt, das, was für uns ganz zentral ist, noch einmal zu hören. Und es kommt nach oftmals der alttestamentlichen Lesung. Wir denken an das, was Gott schon für uns und für die Menschheit getan hat. Bei uns haben wir das zumindest heute nicht mehr so ganz direkt, sondern wir singen einfach Loblieder von Gott, für Gott, für uns. Etwas, das uns gut tut. Wir hatten das aber in unseren früheren Gottesdienstordnungen ganz genauso. Er sei dem Vater nach der alttestamentlichen Lesung und das Halleluja nach der neutestamentlichen Lesung. So ist das. Dieses Wort zusammengesetzt bedeutet ja eigentlich nur lobt Gott, lobt Yahweh, Halleluja für Yahweh, für Gott. Und das brauchen wir in unseren Gottesdiensten. Was tut uns gut? Stell dir vor, es ist jetzt in dieser Zeit endlich einmal ein milder Sommerabend und wir können noch draußen auf der Terrasse sitzen und wir können es uns gut gehen lassen, vielleicht bei einem schönen, kühlen Getränk. Das tut gut. Oder stell dir vor, dass du jetzt im Urlaub in unseren Breiten bist und es regnet mal nicht. Es ist aber richtig schön und du kannst draußen sitzen, am Strand sein und die Sonne und das Meer oder den See genießen. Das tut uns gut, wenn wir solche schönen Dinge auch erleben können. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen uns Gutes gönnen und wir brauchen das auch, dass wir ab und zu mal eine, so etwas wie eine kleine Freude nur im Leben haben, damit wir merken, wie gut das Leben ist, wie schön es ist, wie gut es ist, was Gott in dieses Leben hineingelegt hat. Und ich denke manchmal, ja, besser, dass wir öfter einmal etwas Kleines, Gutes und Schönes erleben, als dass wir immer nur aus dem Überfluss heraus Gutes hätten. Die Psalmen erzählen vom ganzen Leben, von Alltag und Festtag, von der Woche, die manchmal belastend ist und von dem Wochenende, das manchmal befreiender, schöner ist für uns. Sie erzählen von der Last, von der Klage. Manchmal kritisieren sie Gott, gehen hart mit ihm ins Gericht. Sie erzählen aber auch von der Freude über Gott, von der Dankbarkeit. Und sie erzählen auch von dem Lob, das Menschen für Gott aufbringen können. Ich denke manchmal, dass die Psalmen über uns und unseren Alltag hinausgehen, dass sie einfach auch uns ermutigen, noch einmal ganz anders auf Gott zu blicken und deutlicher, viel deutlicher dieses Lob Gottes zu bringen. Gott danken und ihn loben, das tut gut. Ich weiß nicht, ob Gott das unbedingt braucht, dass wir ihn loben. Wahrscheinlich kann er auch ohne unser kleines Lob leben. Aber wir brauchen das auch. Wir brauchen es, dass wir entdecken, was Gott für uns bedeutet und dass wir ihn loben. In Liedern, in Worten, in Gebeten, wo immer das möglich ist. Luther hat das ja an dieser Stelle in dem Psalmen, wie ich finde, unnachahmlich übersetzt. Das ist ein köstlich Ding. Nicht einfach nur, das ist ja schön, dass wir Gott loben, sondern das ist völlig übersteigert, so großartig, dass wir Gott loben können. Das ist ein köstlich Ding. Fröhlich von Gott singen und Gott rühmen für das, was er getan hat. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass dieses Wort köstlich mir natürlich bekannt ist, aber es kommt in meinem Sprachgebrauch eigentlich nicht vor. Ich weiß gar nicht, wann ich das irgendwann einmal gesagt haben sollte, köstlich. Im Duden heißt es dazu, und mit der Klammer, die davor steht, dann ja besonders in Bezug auf Essen und Trinken. Etwas ist besonders gut gelungen oder schmeckt ganz besonders gut. Oder manchmal auch, dass wir sagen, wir hätten uns köstlich amüsiert, also großartig, über alle Maßen amüsiert. Natürlich habe ich im Internet geguckt, was denn da auftaucht, wenn man das Wort köstlich eingibt. Dann kommt fast immer einfach und köstlich, Heimatküche mit Björn Freitag. Videos, Bücher, alles Mögliche, was da dazu zu machen ist. Danebenbei nochmal, Björn Freitag macht tolle Sendungen, er hat auch gute Rezepte, die er dann da vorstellt, aber das ist schon fast alles, einfach und köstlich. Wenn wir an Kirche denken, an Gemeinde denken, dann ist das ja nicht immer so, dass wir in dieses köstlich einstimmen könnten. Wir werden kleiner als Kirche, das ist so. Wir haben weniger Pastorinnen und auch weniger Menschen, die mitarbeiten wollen. Und manches Mal steht auch die Existenz von Gemeinden auf dem Spiel. Wir sollen schon das noch einmal wahrnehmen, was der Bischof bei der Konferenz uns ans Herz gelegt hat, dass wir in den Gemeinden diesen Start für das Neue suchen müssen, dass wir kreativ, fantasievoll sein müssen, um zu sehen, wie können wir heute als Gemeinde für die Menschen unserer Umgebung da sein. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf etwas, das ich schon ganz am Anfang gesagt habe. In den Psalmen gibt es dieses Wechselspiel von Klage und von Lob und Dank. Kann sein, dass fast der ganze Psalm von Klage erfüllt ist, aber am Ende findet der Beter doch hin und sagt, ich danke Gott. Ich will Gott loben, ihn preisen für das, was er getan hat. Das ist so etwas wie ein Perspektivwechsel da drin, ein Wechsel des Standpunktes und des Blickwinkels. Wir dürfen dankbar sein für die Vergangenheit in unseren Gemeinden, für all das, was Gott auch geschenkt hat, was wir tun konnten, was wir erlebt haben in unseren Gemeinden. Aber wir dürfen es nicht verklären. Wir müssen sehen, dass manches, was vor 50 Jahren oder noch früher getragen hat, heute nicht mehr trägt. Wir müssen auch nicht immer ganz besorgt auf das Heute, auf die Gegenwart gucken, sondern wir dürfen Hoffnung gewinnen für die Zukunft, weil wir den Blick auf Gott, auf Christus richten, weil wir mit diesem Psalmwort, weil wir Gott dankbar sind, weil wir ihn loben über seine Gnade, fröhlich singen und begeistert sind von seiner Sache in dieser Welt. Das schafft Hoffnung für uns als Gemeinden und für uns als Kirchen. Die Psalmen sind Lieder, Gebete Israels und sie sind ja oft für den Gottesdienst gedacht. Da gehören sie hin. Hier in diesem Psalm wird das ja in dem ersten Vers einmal gesagt. Am Sabbat wird es gelesen. Am Tag der Ruhe, wo Menschen Zeit haben für Gott, wo sie den Alltag hinter sich lassen und zurückdenken und Hoffnung gewinnen wollen für die kommende neue Woche. Singen gehört dazu, Gott loben, gute Worte sagen von Gott. Das ist der Sinn unserer Gottesdienste, dass wir Gott loben, dass wir verkündigen, was er für uns ist, ihm danken, dass wir uns neu bewusst werden der Gnade Gottes, die er schenkt, und dass wir immer wieder auch bereit sind, die Wahrheit der Bibel zu sagen und zu hören, nämlich, dass Gott in Christus unser Herr und unser Heiland und Befreier ist. Wir rühmen die Taten unseres Gottes und wir spüren den eigenen Erfahrungen mit Gott und Christus nach. Das tun wir im Gottesdienst. Mit dem Lob scheint das ja so eine Sache zu sein. Irgendwie, denke ich, manchmal fällt uns das etwas schwerer. Wir singen dann auch unsere Loblieder. Aber entweder stehen wir ganz still, weil jemand gesagt hat, wir sollen aufstehen dazu, oder wir sitzen ganz still und da kommt dann so wenig von diesem Lob rüber. Ist das ein Privileg von charismatischen Gemeinden? Ich habe das so oft erlebt, die dann ganz anders sich bewegen, die wissen, dass sie mal irgendwo die Hände hochheben müssen. Und ich weiß immer gar nicht, wann ich da mitmachen muss. Ich muss aufpassen, dass ich das tue, was die anderen auch machen. Und da sind es dann manchmal auch ganz andere Lieder, als wir sie singen. Wir hatten in unserer Gemeinde, damals muss ich jetzt sagen, eine Partnergemeinde noch in der früheren DDR, das war Rostock. Und da hatten wir natürlich sehr einseitige Kontakte und nach der Wende öffnete sich das alles. Dann bekamen wir auch sehr viel mehr mit, wie die Gemeinde da tickt. Da gab es eine ganze Reihe Leute, die waren damals im Neuen Forum organisiert. Die waren eigentlich etwas enttäuscht, dass es dann zum Beitritt der DDR in den Westen kam. Die wollten was anderes. Es gab in der Gemeinde aber auch eine größere, eher charismatische Gruppe. Da waren unsere Jugendlichen dann einmal zu Besuch beim Jugendkreis dort in Rostock und sie kamen wieder und hatten ein selbstkopiertes Liederbuch mit charismatisch orientierten Lobpreisliedern dabei. Manche waren so, dass wir sie gerne gesungen haben und dass wir sie auch heute noch können. Andere waren vielleicht ein bisschen schlicht und das ist dann auch schnell in Vergessenheit geraten dabei. Die Jugendlichen haben versucht, das auch in die Gemeinde einzubringen, in Gottesdienste einzubringen. Und dann haben wir gemerkt, das geht nicht so einfach. Das passte nicht zur Gemeinde. Das war nicht ihre Form, Gott zu loben. So hat jede Gemeinde ihre eigene Form für dieses Lob Gottes. Die Schulferien sind jetzt fast zu Ende. Ich meine, am 5. August geht's weiter, noch eine Woche dürfen die Kinder sich ausruhen. Natürlich haben wir sie, als es in die Ferien ging, gelobt für ihre Zeugnisse, haben ihnen gratuliert, dass sie ein Schuljahr geschafft haben. Bei uns war das dann so, einer hat das erste gerade hinter sich und ein anderer kommt jetzt in die 5. Klasse, muss sich auf eine neue Schule einstellen. Also natürlich lobt man. Dann bekam ich aber auch mit bei den Eltern, dass es dann durchaus so Wertungen darin gab. Eine 1 in Mathe ist ja was ganz Tolles, das verdient besonderes Lob. Eine 3 in Kunst ist nicht so wichtig, das macht nichts dabei. Also, ich habe mich dann gefragt, was aber wäre, wenn die Kinder irgendwann mal nicht so gute Noten mit nach Hause bringen, wenn das Zeugnis nur sehr mittelprächtig ist. Und dann muss man ja trotzdem auch sehen, dass die Kinder noch genug an Lob bekommen. Dann ist mir etwas aufgegangen. Lob darf sich nicht an der Leistung entzünden, die jemand gebracht hat. Nicht an der guten Note oder an der guten Tat, die jemand dann hatte. Lob muss sich immer am Gegenüber entzünden, am anderen Menschen oder eben auch an Gott. Wir sagen, wenn wir jemanden loben, völlig unabhängig davon, ob das Zeugnis jetzt super war oder nicht, du bist mir wichtig, ich mag dich, ich hab dich gern, ich hab dich lieb. Das müssen nicht immer die ganz großen Sachen sein. Vielleicht sind es manchmal nur sehr kleine Gesten und Blicke und Worte, aber sie zeigen unser Lob für einen anderen Menschen. Und genauso ist es auch mit Gott. Wir loben Gott nicht nur, wenn er etwas ganz Großartiges in unserem Leben getan hat. Wir loben ihn nicht nur, wenn wir wieder etwas erlebt haben mit Gott, sondern wir loben und danken ihm, weil wir ihm sagen wollen, wie wichtig er für uns ist, wie gut es uns tut, dass er da ist für uns. Und wenn wir das tun, dann werden wir spüren, dass das Lob Gottes uns gut tut und dass es uns verändert und bewegt. Wir tun das ja immer und immer wieder in unseren Gottesdiensten und wahrscheinlich viele auch zu Hause, dass wir Gott unsere Loblieder singen oder dass wir auch das tun, was in diesen Worten steht, fröhlich singen von deinen Werken, die Taten seiner Hände rühmen. Wir tun das ja. Ich erinnere mich an eine Distriktsversammlung der Pastorinnen und Pastoren, das ist schon länger her. Wir hatten noch das alte Gesangbuch, das sogenannte alte, und Leben und Loben dazu. Es war kurz bevor wir dann das jetzige, inzwischen ja auch schon ältere Gesangbuch bekamen. Da sagte jemand aus dem Kreis der Kollegen, dass in unserem Gesangbuch doch gar keine Loblieder stünden. Platzte einem der schon deutlich älteren Ruheständler der Kragen und er sagte, das ganze Gesangbuch besteht doch nur aus Lobliedern, da ist doch gar nichts anderes drin. Das stimmt natürlich auch nicht, aber es sind schon sehr viele, die da drin stehen und drin standen. Es ist völlig egal, ob wir uns bei unseren Lobliedern irgendwie bewegen und die Hände heben oder ob wir das nicht tun. Es ist völlig egal, ob wir Lieder singen, die schon Jahrhunderte vor uns gesungen wurden oder ob es neue Lieder sind. Es kommt immer auf unser Herz an. Es kommt darauf an, dass wir von ganzem Herzen dabei sind und Gott loben und ihm danken, ihn rühmen für das, was er uns bedeutet. Ein letzter kleiner Gedanke. Das Leben ist nun wirklich nicht immer nur lobenswert. Wenn man in diese Welt blickt in diesen Tagen, dann sehen wir Krieg und Elend, Menschen, die Unheil stiften und es weiter tun werden. Und das macht uns schon ein bisschen nachdenklicher und lässt uns nicht so ganz einfach in das Lob hineinfinden. Und im eigenen Leben kann es genauso sein. Enttäuschungen, Krisen, Misstrauen, Leid, Krankheiten, Trauer, das alles gehört auch dazu. Noch einmal zu diesem Perspektivwechsel, zu diesem Verändern des Blickwinkels. Was soll uns denn bestimmen? Die Klage über das, was uns nicht gefällt? Die Klage über das, was manchmal schwierig ist im Leben? Oder das Lob und die Dankbarkeit? Das kann dann schon ansteckend sein, wenn wir mit Worten wie diesen in das Lob Gottes mit einstimmen. Das ist ein köstlich Ding, so heißt es da. Gott loben, ihn rühmen und ihm danken. Amen.